Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Unser Thema heute, wir waren auf der BerlinCon 2022. Und mit mir meine ich natürlich den Ronny und mich. Hallo Ronny.
Hallo Ingo, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut, danke. Mir ist ein bisschen warm, aber das ist, glaube ich, nicht exklusiv.
Nee, das geht, glaube ich, vielen aktuell so, ja. Mir auch.
Ja. Hast du unser Wochenende gut verkraftet?
Teilweise, ja. Ich habe mich lange erholen müssen, aber jetzt geht's mir wieder halbwegs gut.
Ja, die kurzen Nächte und die langen Abende.
Ich glaube, das war jetzt aber mit die längsten Nächte, die ich durchschlafen konnte, seit wir wieder hingefahren sind. Also irgendwie habe ich diesmal besser geschlafen als sonst.
Echt? Ob es am anderen Hotel lag, wer weiß.
Ja, oder ich gewöhne mich langsam an die Nächte hier.
Ja, ne? Das können nicht viele von sich behaupten. Ja, dann sind wir nach Berlin gefahren letzte Woche.
Ja, und zwar zum ersten Mal diesmal mit dem Zug, ne? Normalerweise mit dem Auto. Diesmal haben wir uns eine Bahnfahrt gegönnt.
Genau, diesmal sind wir mit dem Zug gefahren. Das hatte auch dann direkte Auswirkungen auf die Menge des Gepäcks. Normalerweise sind wir zu BerlinCon gefahren und haben auch immer ordentlich was mitgenommen, was wir auf dem Flohmarkt auch feilgeboten haben. Das ist dann diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen.
Genau, bei mir überhaupt kein einziges Spiel und bei dir eine Handvoll, ne?
4 Spiele waren es, mehr war es nicht.
Ja, können wir auch spoilern, sind auch alle weggegangen, ne?
Alle weg. Ja, ich habe auch Top-Preise gemacht, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen.
Ja, wir möchten über unsere Spiele reden, ne? Die wir gespielt haben und am Ende nochmal ein paar allgemeine Eindrücke vielleicht. Begonnen hat das Ganze mit der Zugfahrt. Da du diesmal nicht fahren musstest, konnten wir auch gemeinsam ein zwei Spielchen spielen. Da haben wir die Zugfahrt genutzt und haben so ein paar kleine Spiele auf den in Klammern Tisch gebracht. Und begonnen haben wir mit The Game. The Game ist ein Spiel von Steffen Bendorf und kam bei uns in Deutschland bei dem Nürnberger Spielkartenverlag raus. Ein Spiel für 1 bis 5 Spieler, 20 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren. Vom Spielprinzip ganz einfach. Wir haben 4 Stapel, 2 Stapel von 1 und 2 Stapel von 100 abwärts und die von 1 aufwärts. Wir haben insgesamt im Spiel 98 Karten und zwar die Zahlen 2 bis 98. Jede Karte kommt einmal vor und wir ziehen per Zufall 7 davon und müssen die dann ablegen auf diese Stapel. Also wie gesagt, von den 1er Stapel aufwärts und von den 100er abwärts. Wobei wir halt, wenn wir es schaffen, dürfen wir zurückspringen und zwar genau um 10 Punkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 17 liegen haben und es wäre eigentlich Stapel nach oben, könnten wir mit einer 7 wieder zurückspringen. Ansonsten können wir halt immer wieder Karten ablegen, die dann halt höher oder tiefer gehen, je nach Stapel. Und wir möchten es halt schaffen, alle 98 Karten auszuspielen. Wenn wir das schaffen, haben wir gewonnen. Ansonsten hätten wir so viel quasi Minuspunkte, wie wir noch Restkarten haben, wenn wir irgendwann das nicht mehr schaffen zu legen. Das ist das Spielprinzip.
Genau. Und wir haben es nicht geschafft.
Nein, das war aber auch knapp, vielleicht höchstens noch 20 Karten übrig oder so.
Ja, aber ein schönes kleines Spiel und gerade jetzt so für so eine Zugfahrt eigentlich ganz gut geeignet. Nimmt nicht viel Platz weg.
Und, genau, im sehr kleinen Kartenformat.
Gut geeignet. Was haben wir dann sonst noch gespielt im Zug?
Ja, noch ein kleines Spiel, aber diesmal ein Würfelspiel. Das Dizzle haben wir gespielt gegeneinander. Dizzle ist ein Spiel von Ralf zur Linde. Publisher ist Schmidt Spiele. Ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, 30 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren. Wie funktioniert das Spiel, Ingo?
Genau, Dizzle ist ein Roll and Write. Man hat 10 Würfel oder wie viel sind? 8, 9, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Würfel es sind. Es sind eine ganze Menge Würfel, die man würfelt und da darf man sich abwechselnd immer einen Würfel nehmen. Man kann es über verschiedene Level spielen, also man hat verschiedene Blöcke, Level 1, Level 2, Level 3 und so weiter. Und dann sucht man sich einen Würfel aus. Und den muss man angrenzend an ein bestehendes Kreuz anlegen. Und der Block hat bereits verschiedene Augenzahlen vorgesehen. Und nur diese Augenzahlen kann man dorthin legen. Wenn man mal irgendwann nicht mehr anlegen kann, dann kann man neu würfeln. Und wenn man dann immer noch nicht ablegen kann, muss man einen Würfel wieder zurücklegen in die allgemeine Auslage. Und da gibt es halt verschiedene Felder, irgendwelche Kristalle. Es gibt kleine Bomben, die man zum Explodieren bringen kann. Die bringen bei dem anderen dann Minuspunkte. Es gibt Puzzleteile. Wenn man dann 2 Puzzleteile hat, kriegt man 10 Punkte. Es gibt Wertungen für bestimmte Spalten und für bestimmte Zeilen, die man vollständig ausfüllt. Ein kleines, schönes Spiel, auch sehr gut geeignet für den Zug.
Genau. Da hast du mich erst ein bisschen abgezogen, die ersten 2 Runden. Und dann habe ich mich wieder rangetastet und haben wir unentschieden hinbekommen. Ne? Ging am Ende 2-2 aus.
Genau, und wenn man die Punkte zusammengezählt hat, hast du, glaube ich, am Schluss 1 Punkt mehr gehabt als ich in 4 Spielen.
Ja, verdienterweise natürlich.
Hochverdienterweise, ja. Also wir haben uns durch 4 Level gekämpft. Ja, das war schon. Genau. Aber es war gut und hat die Zugfahrt doch auch deutlich
verkürzt, ja.
Verkürzt, ja.
Tja, das waren auch schon alle Spiele im Zug. Danach waren wir schon in Berlin. Nachdem wir dann unser Hotelzimmer bezogen hatten und was lecker gegessen haben, ging auch schon die Game Night am Freitag los. Womit haben wir denn da begonnen bei der Game Night?
Naja, wir haben es ja hier schon häufiger erwähnt. Du kanntest Cascadia noch gar nicht. Und ich habe Cascadia mitgenommen und habe dir dann am Freitag erstmal Cascadia gezeigt. Cascadia ist ja jetzt dann am Samstag auch zum Spiel des Jahres erklärt worden. Ein Spiel auf Deutsch für Kosmos Verlag. Designer ist Randy Flynn für 1-4 Spieler ab 10 Jahren. Wie hat es dir denn gefallen, das Cascadia?
Im Grunde gut. Letztendlich kann ich nachvollziehen, was den Leuten daran gefällt. Ich würde es jederzeit spielen, ist jetzt aber halt kein Spiel, was jetzt unbedingt in meine Spielesammlung muss, weil es halt wirklich durchaus nur ein, ja, im Grunde, ich suche mir ein Plättchen aus, puzzle es an meinen aktuellen Plan dran, nehme noch ein Tier dazu, leg das dann irgendwo drauf und dann geht der nächste genauso weiter, bis man halt, wie viele waren das gewesen?
Ja, zu zweit muss man ja fast die Hälfte der Plättchen aussortieren. Am Schluss ist man dann, ist jeder 20 Mal dran oder 21 Mal. Ich glaube, 20 Züge hat jeder und nach 20 Zügen sind da keine Plättchen mehr da und dann ist das Spiel vorbei.
Genau, also man zieht dann so lange, bis man keine Plättchen mehr hat und dann ist es vorbei. Also gibt es jetzt keine großen Highlights, Veränderungen, wo man sagt, wow, cool, jetzt ist das passiert oder so. Also ja, man puzzelt halt so sein hübsches Blähnchen zusammen, versucht halt die Orte passend zu verbinden, die Tiere entsprechend der Aufgaben hinzulegen und dafür Punkte zu bekommen, ja. Also für mich halt jetzt nicht so besonders spannend, nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie etwas, wo ich im Nachhinein sage, das war für mich ein Highlight, aber grundsolide, hat Spaß gemacht, spiele ich jederzeit gern mit, passt für mich.
Ich spiel's gern und ich hab's gerne hier.
Ja, danach ging es auch schon direkt weiter. Dann habe ich dir ein Spiel erklärt, das du noch nicht kanntest, was deine große Wissenslücke noch war. Und zwar Winziges Weltall.
Ja, genau.
Ein Spiel in Deutsch bei Schwerkraft Verlag erschienen von Scott Elms und für 1-5 Spieler ungefähr 30-45 Minuten Spielzeit ab 14 Jahren. Mhm. Ja, in Tiny Epic Galaxy auf Englisch oder Winziges Weltall in Deutsch. Da haben wir einfach unsere Galaxie, von der aus wir starten und haben da zwei Raumschiffe am Anfang und dürfen dann Würfel würfeln und die haben halt verschiedene Aktionsmöglichkeiten auf den Würfeln drauf. Die dürfen wir auch einmal kostenlos neu würfeln oder halt für Energie, die wir ausgeben, wieder neu würfeln. Geht dann darum, dass wir uns entweder verbessern und mehr Raumschiffe bekommen und mehr Würfel würfeln dürfen oder dass wir halt unsere Raumschiffe auf andere Planeten schicken, um entweder dort einmalig eine Aktion auszuführen oder sie in die Laufbahn des Planeten schicken, um dann den Planeten irgendwann zu besiedeln und zu uns zu nehmen. Genau, das ist im Grunde schon so das Ganze, der ganze Ablauf des Spiels. Und es geht halt, bis man, ich glaube, 21 Punkte erreicht hat. Und dann guckt man halt nach, wer am besten war, wer vielleicht noch seine sondergeheime Auftragskarte erfüllt hat. Und ja, der gewinnt das Spiel. Mhm. Wie fandst du das denn?
Ja, mir hat es gefallen. Also ich kannte es, wie gesagt, nicht. Das ist ja auch schon ein bisschen länger erhältlich, ein paar Jahre. Würde ich mir jetzt auch nicht kaufen wollen, aber es war, hat Spaß gemacht, ja. Insbesondere da, ja, man würfelt ja und mit den Würfeln legt man Aktionen fest oder sind Aktionen festgelegt, die man sich aussuchen kann. Man kann auch möglicherweise nochmal würfeln, ja, und dann versucht man halt auf den verschiedenen Leisten voranzukommen und sich möglichst schnell und gut auszubauen. Und das war auf jeden Fall eine knobelige Erfahrung.
Genau. Ja, also ich finde, das ist von der Tiny Epic-Reihe mit so das Beste ist, was da rauskam.
Nur bei Tiny Epic Zombies war auch okay.
Ja, aber nicht ansatzweise so lustig wie es. Also nicht ansatzweise so gut.
Wir haben dann auf jeden Fall nochmal zu einem Spiel gewechselt, was wir in letzter Zeit schon das eine oder andere Mal gespielt haben. Nämlich das Spiel My Gold Mine. Im Kosmos Verlag erschienen von Dr. Hans-Joachim Höh, Michael Loth und Christoph Schilling. Für 2-6 Spieler ab 7 Jahren. Ein kleines Push Your Luck. Haben wir jetzt beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, als wir über Dortmund geredet haben. Deswegen können wir das jetzt hier kurz halten. In der Zwei-Spieler-Variante mit mehr Spielern ist es besser. Aber es ist immer noch unterhaltsam und macht Spaß. Und geht auch ruckzuck.
Ja, genau. Das ja, ist für uns, glaube ich, bisher immer lustig gewesen. Ich glaube, das ist auch eins meiner Highlights bisher von diesem Jahr. Ja. Ja, und dann sind wir gewechselt zu einem anderen Zwei-Personen-Spiel. Und zwar hatte ich vor kurzem Mindbug geliefert bekommen. War ja ein Kickstarter, der relativ erfolgreich war und relativ viel Aufmerksamkeit hier bekommen hat, auch bei uns in der Brettspielblase. Letztendlich ein Spiel für zwei Personen, ungefähr 15 bis 25 Minuten eine Partie ab 8 Jahren. Die Designer sind Scarf Elias, Richard Garfield, Marvin Hegen und Christian Kudal. Erschienen bei Nerdlab Games. Ja, da haben wir ein Kartendeck mit, ich glaube, es sind nur 48 Karten. Jeder Spieler kriegt außerdem 2 Mindbug-Karten. Und dann geht es im Grunde darum, dass wir uns eine Kartenhand, ich glaube, von 10 Karten oder so ungefähr ziehen und diese dann im Grunde ausspielen in einer beliebigen Reihenfolge. Nur wenn wir eine Karte ausspielen, dann kann halt der Gegenspieler einen von seinen beiden Mindbugs nutzen, um die Karte dann selbst zu bekommen, statt man selbst. Das, also dann wird dann quasi die Karte vom Gegenspieler gespielt, statt von mir. Und das kann man halt 2-mal machen in seinem Zug und muss halt genau überlegen, wann man das machen will. Und alle Karten haben halt irgendwelche Spezialeffekte und können halt irgendwas Besonderes und haben halt auch verschiedene Stärken, die sie oben links haben, von 1 bis 10, glaube ich. Und man kann dann auch noch angreifen, wenn man eine Karte ausgespielt hat. Und dann könnten der andere könnte verteidigen mit seinen Karten. Dann müssten die beiden gegeneinander kämpfen, damit die höhere gewinnen und die schwächere abgelegt. Beziehungsweise, wenn es ein Spezialeffekt geht, auch anders da vielleicht. Ja, und letztendlich ein sehr kurzweiliges, schnelles Spiel, wo man halt die Karten gegeneinander antreten lässt und versucht, die 3 Lebenspunkte vom Gegenspieler runterzuhauen.
Ja, im Prinzip ein schönes Zwei-Spieler-Spiel. Ich muss allerdings sagen, also wenn, dann würde ich es gerne nochmal spielen und dann vielleicht nochmal spielen. Ich bin in solchen Spielen immer sehr schlecht, wenn ich sie das erste Mal spiele und dabei noch die Regeln erklärt bekomme. Ja, dann ist das erstmal so Trial and Error. Ich lege halt eine Karte und guck mal, was rauskommt. Also das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber
naja, du warst doch knapp dran. Also du warst auch kurz vor dem Sieg gewesen.
Ja, klar. Aber so von der Sache her, solche Spiele so im Duell, so einzelne Karten ausspielen im Duell, wo verschiedene Begriffe drauf sind und so, das ist für mich immer besser, ja, wenn ich das Spiel schon mal kenne.
Ja, klar. Geht mir auch so. Aber für die Erstpartie fand ich es sehr cool eigentlich. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das hat einiges halt vor allem diese Entscheidung, welche Karte nehme ich dir jetzt weg. Ich dachte zuerst, dass es im Grunde easy wird, dass du einfach die höchste Karte, die du ausspielst, mir versucht zu krallen. Aber letztendlich dann hast du dann, deine erste Karte war irgendwie, glaube ich, eine 2 und hatte den Spezialeffekt irgendwie, dass es jede höhere Karte besiegt und dass es irgendwie 2-mal angegriffen werden muss, bevor es überhaupt vom Spielfeld runterkommt. Ich hatte schon so, boah, was ist denn das? Die ist ja viel geiler als eine hohe Karte. Vielleicht nehme ich doch lieber die. Also es ist gar nicht so einfach zu wissen, welche Karte man nehmen soll, weil die Karten halt in jeder Position ihre Besonderheit haben, die halt stark sein kann. Man muss halt immer gucken, wie passt das zu meinen Karten oder wie passt das zu den Karten, die der andere schon ausgespielt hat.
Ja. Weißt du, ob das in den Retail kommt irgendwie oder war das nur der Kickstarter-only oder ich?
Keine Ahnung, exakt. Ich weiß es nicht.
Okay. Naja, und dann sind wir beseelt ins Bett gegangen.
Genau. Das war der erste Abend. Haben nicht ganz bis zum Schluss durchgehalten, glaube ich. Waren so um 11:30, ne?
Also es war schon. War halb zwölf. Dreiviertel Stunde oder so vorher sind wir dann ins Hotel gegangen.
Genau, da haben wir uns ein bisschen ausgeruht. Ja, aber der nächste Tag ging auch schon richtig cool los. Da haben wir ein Spiel gespielt, was wir eigentlich schon in der Spielloch, also auf der Spielloch schon spielen wollten eigentlich. Aber da war der Stand immer gut befüllt und dann kam ich nicht dazu. Diesmal hatten wir die Chance, direkt beim Reinkommen Libertalia uns erklären zu lassen. Und zwar nicht die alte Version, sondern Libertalia Wind of Guildcrest.
Genau.
Auf jeden Fall in Deutsch bei Feuerland erschienen. Ursprünglich Stormeyer Games, ein Spiel für 1 bis 6 Spieler, ungefähr 60 Minuten Spielzeit, ab 14 Jahren. Der Designer ist Paolo Mori. Ein Spiel, wo man, ja, alle haben am Anfang dieselben Karten, die sie bekommen. Und dann sucht man sich eine von den Karten aus und spielt sie verdeckt aus und guckt halt, in welcher Reihenfolge die stattfinden. Hier mal die Zahlen von 1 bis, keine 40. Ahnung. Ja, dann also Karten von 1 bis 40 und wie gesagt, 6, glaube ich, von den Karten erstmal gezogen und dann diese 6 darf man halt einige ausspielen. Ich glaube, in der ersten Runde nur 4 und hat dann 2 für die nächste Runde im Grunde übrig. Dann zieht man wieder Karten, wieder, glaube ich, 6 Stück, die man dann dazu bekommt. Hat man halt noch die Karten von der letzten Runde und kann die dann auch ausspielen. Und es geht halt irgendwie 3 Runden lang so. Und es gibt jedes Mal eine Karte mehr gespielt. Also in der ersten Phase, in der ersten Runde spielt man das Ganze 4-mal und spielt man 4 Karten aus. In der zweiten Runde dann 5 Karten und ich glaube in der dritten Runde 6 Karten.
Genau, thematisch sind das jeweils Reisen.
Genau, die, also die Reisen, genau, die man macht. Und ja, letztendlich hat jeder Pirat, den man da hat, zum Beispiel Piraten-Crew, die haben halt spezielle Fähigkeiten und je nachdem, wo man halt dann auch drankommt, kann man dann halt die Schätze sich nehmen. Da gibt es aber auch Flüche, die man nicht haben will. Und ja, dann gibt es halt noch Waffen, wo man andere dann von der Reihenfolge ausschließen kann oder wo man es klauen kann. Also viele sehr interaktive Fähigkeiten auch, die man sich gegenseitig ein bisschen irgendwie ärgern kann und die Sache versauen kann. Hat mir sehr gut gefallen, hat viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Gruppe von 5 Personen. Ich glaube, dass auch mindestens 4 da lohnenswert ist. Also Der Erklärer meinte ja auch irgendwie, wenn man es mit nur zwei Personen oder so, drei Personen spielt, dann ist es halt sehr berechenbar und nicht so lustig. Erst ab 4, 5 ist es erst richtig gut. Dann kommt man sich halt auch mehr ins Gehege und dann denkt man so, Mist, jetzt war jetzt genau im falschen Augenblick gespielt. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, fand ich sehr cool. Ich bin immer im Überlegen, ob ich mir kaufen will. Ist halt immer mit den mindestens 4, 5 Personen auf dem Mitspieler zu haben, ist halt auch nicht immer so einfach. Ne?
Ja, ich hab's ja hier. Es ist im besten Sinne des Wortes chaotisch. Ja, also die erste Runde geht noch, wenn alle die gleichen Karten haben und dann aber spätestens in der zweiten, weil auf der zweiten Reise hat man dann ja unterschiedliche Karten auf der Hand, weil die einen ausgespielt wurden, die anderen nicht. Und dann wird's halt, dann kann es halt extrem chaotisch werden. Aber das will das Spiel und genauso soll es sein. Und das macht aber auch wirklich einen Riesenfetz. Ein ganz tolles Spiel. Ich kannte das Original jetzt nicht. Das ist ja von 2000, keine Ahnung, 11, 10, irgendwas. Gab es ja da mal Libertalia. Habe ich nie gespielt. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Aber klar, man braucht schon 4, 5 Leute.
Ja, und von diesem Spiel, das uns beiden gefallen hat, kommen wir zu einem anderen Spiel, was ich heiß erwartet habe, weil ich es auch schon bei Kickstarter gebackt habe. Und zwar haben wir Endless Winter Probe gespielt. Ja. In Deutsch bei Frosted Games, von dem Designer Stan Kordensky, ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten, ab 12 Jahren. Genau, das war jetzt so ein, das war eine Vorabproduktion, glaube ich, schon mit den richtigen Teilen, die dann am Ende dann da sein werden, also auch hochwertiges Material. Das sind aber die ersten, glaube ich, die ersten deutschen Exemplare, die es überhaupt gibt. Die haben sie dabei.
Da konnten wir die ersten 2 von 4 Runden, haben wir mal ein bisschen angespielt.
Genau, genau. Ja, also für mich war es genau das, was ich erwartet hatte. Also es ist ein sehr komplexes Spiel, das viele verschiedene Mechanismen vereint. Also unter anderem Deckbuilding, unter anderem Worker Placement und Area Control, aber auch so ein bisschen Platzierungsaktionen, wo man dann so seine Sachen da platziert und dann da Aktionen oder beziehungsweise Boni bekommen kann. Also hat viele Mechanismen, viele Sachen, die es zusammenbringt. Fühlt sich aber auch im Ganzen, wenn man es verstanden hat, passend an. Also nicht irgendwie so, dass es irgendwie das Gefühl hätte, dass das irgendwas nicht dazugehören würde. So, es macht alles Sinn, ist alles irgendwie cool. Verbunden und verwoben. Ja, also es klang am Anfang ein bisschen kompliziert, aber wenn man dann erstmal alles kennengelernt hat, alles mal gespielt hat und alle Aktionen mal ausgeführt hat, ist es eigentlich ganz einfach. Also jetzt ganz einfach, vielleicht übertrieben, aber zumindest ist es sehr logisch.
Ja, genau. Viele Möglichkeiten. Ich setze meinen Worker ein, dann werden Aktionen durchgeführt. Ich kann jagen gehen, ich kann eine Hütte bauen, kann weitere Karten bekommen, genau. Ich kann irgendwelche Fortschritte mir holen, die dann ja mein Tableau verbessern. Und dann gibt es, wie du schon sagst, ein Area Control, wo man sich eben ausbreitet auf einer Karte. Es gibt ein Spiel, wo man baut. Da baut man solche
Monolithen.
Monolithen, genau. Und die geben dann nochmal Punkte. Und wie gesagt, ich konnte jagen gehen. Das Jagen ist dann, oder alle können jagen gehen. Ich hatte den entsprechenden Häuptling auch dazu. Der hat dann auch eine Bonusaktion bekommen dafür. Da kann man dann wahlweise die Tiere, naja, essen. Oder Set Collection, was nochmal Punkte bringt. Und dann gibt es eben nach jeder Runde gibt es so eine Sonnenfinsternisphase. Und dann bietet man quasi schon darauf, wer in der nächsten Runde dann der Startspieler wird oder wie die Spielerreihenfolge ist. Ja, da ist viel drin, da steckt viel drin, aber es hat Spaß gemacht. Also am Anfang war es ein bisschen holprig, aber das ist ja häufig dann so, gerade in so einer Messe, ein bisschen Trubel, es ist laut, aber es hat Spaß gemacht. Also ich freue mich auch drauf. Ich freue mich drauf, wenn es dann, ich weiß nicht, Oktober oder im letzten Quartal diesen Jahres irgendwann hier ankommt.
Zu dem holprigen Start sage ich auch gleich nochmal was, wenn wir zum anderen Spiel kommen.
Ja.
Genau, das nächste Spiel war dann wieder eins von unseren mitgebrachten Spielen. Das hast du dann präsentiert.
Genau.
Welcome to the Moon.
Ja, genau. Welcome to the Moon. Ein Spiel aus der Welcome to-Reihe, falls man es kennt, von Alexis Allard und Benoît Turpin. Benoît Turpin, den hatten wir schon mal irgendwann vor kurzem. Also erschienen bei Blue Cocker Games auf Deutsch im Vertrieb von Pegasus. Und das ist ein Flip-and-Write-Spiel. Wer Welcome to kennt, das ist ja ein Spiel, wo man Hausnummern vergibt und klassischerweise die Hausnummern von links nach rechts von 1 bis 15 aufsteigend eintragen muss. Man kann auch Lücken lassen, aber man darf halt, wie gesagt, keine Zahl dazwischen eintragen, die da nicht reinpasst, sondern das muss halt aufsteigend sein. Es kann auch lückenhaft sein, 3, 5, 7, 9 ist zulässig. Ja, und das Welcome to the Moon treibt das Ganze so ein bisschen auf die Spitze. Es ist vom Grundmechanismus her sehr ähnlich. Aber das Besondere ist eben, dass man in diesem Spiel einmal einen Kampagnenmodus hat, den haben wir jetzt nicht gespielt. Man hat aber 8 verschiedene Abenteuer oder 8 verschiedene Level. Das heißt 8 verschiedene, naja, man würde sagen Blöcke. Es sind keine Blöcke, es sind abwischbare Tafeln. Und die haben halt verschiedenste Themen. Erst müssen wir die Rakete zum Starten bringen, dann müssen wir zum Mond fliegen, dann müssen wir am Mond eine Kolonie bauen, dann müssen wir irgendwelche Edelsteine oder irgendwelche Bodenschätze abbauen. Das waren die ersten 4 Level, die haben wir dann auch gespielt auf der BerlinCon über die 2 Tage. Ist im Grunde genommen einfach, aber die Level an sich mit dem Befüllen der verschiedenen Felder, das kann dann schon sehr an die Hirnmasse gehen, ja. Also gerade das, wo man so einen Grid hatte und von links nach rechts und von unten nach oben aufsteigend. Das heißt, da musste man ja aufpassen, dass man jetzt oben nicht zu hoch kommt, weil sonst kann man in der oberen Spalte oder der oberen Zeile nicht mehr tief anfangen, wenn man schon hoch anfängt. Wie soll ich das sagen? Das war schon sehr knobelig, hat aber richtig viel Spaß gemacht. Also das ist für mich wirklich momentan eines der Highlights. Ich bin jetzt nicht der große Welcome-To-Fan gewesen vorher, aber dieses Spiel ist für mich wirklich eines der Highlights, gerade durch die ganze Abwechslung, die das Spiel bietet.
Volle Zustimmung von mir, geht mir genauso. Übrigens, der Designer war auch der Designer von Prehistories. Daher kanntest du ihn, was wir auf der Spiel doch gespielt haben.
Ah, genau, Prehistories, ja, genau. Stimmt, da habe ich den Namen das letzte Mal verwendet, ja. Was wir dann gespielt haben, war Paper Tales, auch schon ein Spiel, was ein bisschen älter ist, vom Designer Masato Uesugi, auf Deutsch bei Frosted Games erschienen, für 2 bis 5 Spieler, in 30 Minuten spielbar ab 12 Jahren. Und das ist im Endeffekt ein Spiel, wo wir anfangen, unsere Karten draften und dann können wir 2x2 Grid auslegen, später vielleicht noch eine Karte extra, wenn wir entsprechend eine Stufe vorrücken. Und dann legen wir da quasi Einheiten oder Personen aus. Und diese 4 Personen, mit denen können wir dann mit unseren Mitspielern kämpfen. Da werden dann einfach bestimmte Werte zusammengezählt. Und der Clou an dem ganzen Spiel ist halt dieses Grid. Die Personen in dem Grid, die altern. Nach einer Runde kriegen die so einen Alterungsmarker drauf. Wenn jemand 2 Alterungsmarker hat, gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel, dann sterben die Personen. Und dann werden die Plätze wieder frei. Man kann aber dann in der nächsten Drafting-Runde die Plätze auch so schon neu belegen, je nachdem, was man macht. Also auch ein Spiel, was wir damals das erste Mal auf einer BerlinCon, ich glaube 2018, glaube ich, gespielt haben. Hat mir damals gut gefallen, habe ich damals gekauft, ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe es kürzlich nochmal auf einem Spieletreff hier gespielt und danach auch nochmal solo. Es gefällt mir sehr gut und gerade jetzt, das geht auch sehr fluffig. Also zack, zack, mal wirklich so eine halbe Stunde kommt ganz gut hin, insbesondere zu zweit. Hat viel Spaß gemacht.
Dann ging es weiter mit der Game Night am Samstag. Mhm. Da haben wir angefangen mit einer spontanen Partie Root. Das haben wir dann zu dritt gespielt mit der Streifenbecki.
Genau, schöne Grüße.
Die hat sich das dann von mir erklären lassen. Ich bin überrascht, dass ich das doch relativ gut hinbekomme, obwohl es schon, ich glaube, über ein Jahr her ist, dass ich das letzte Mal Root gespielt habe und die Regeln nicht vorher nochmal gelesen habe.
Ja, Root ist ja nur so ein kleines, anspruchsloses Spiel, was man schnell mal eben erklären kann.
Ja, man muss ja auch nur eine einzige Regel erklären. Danach wissen es ja alle und nicht 3 verschiedene Regeln für jedes Volk. Ja.
Easy.
Aber es lief ganz gut, haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen und letztendlich Root, ein Spiel von Cole Rowley, ist rausgekommen im Englischen bei Ladder Games. Im Deutschen habe ich es bei Quality Beast gekauft, soll aber jetzt wohl neu erscheinen bei Spielworks. Da hat sich die Lizenz gewechselt quasi, ja. Ja, ist es ein sehr asymmetrisches Spiel. Jedes Volk hat seine ganz eigene Art und Weise, wie es spielt. Also teilweise hatten wir ja ein Volk, das hat er dann so aus seinen Karten, ein Dekret hieß es da genau. Und da musste man im Grunde immer nach den hingelegten Karten, die man dem Dekret hinzufügte, musste man dann immer genau in dieser Reihenfolge, an genau diesen Orten die Aktionen auswählen. Wenn das nicht klappte, ist zusammengebrochen. Die anderen haben eher so einen Aktionsauswahlmechanismus gehabt, wo sie einfach aus ihren Aktionen 3 ausgewählt haben immer und dann halt Gebäude gebaut haben. Und umso mehr Gebäude sie bauten, umso mehr Möglichkeiten haben sie im Grunde auch sich freigeschalten.
Und Punkte machen sie.
Und Punkte konnten dadurch jede Menge machen, ja. Und das dritte Volk hat nur eine einzige Figur eigentlich gehabt und ist nur rumgelaufen, hat versucht Handel zu treiben und Gegenstände einzusammeln und so ihre Aufträge zu erfüllen. Ja, also es ist sehr asymmetrisch und es ist wirklich anspruchsvoll. Jeder muss eigentlich genau wissen, was er machen soll, weil ansonsten hat immer irgendeine Fraktion einen riesen Vorteil, wenn jetzt die anderen nicht aufpassen. Und daher kann es natürlich auch manchmal sehr schnell gehen, aber es macht mir super viel Spaß, weil du halt immer wieder, ja, im Grunde ganz andere Art von Spiel hast. Wenn du mit anderen Leuten spielst oder wenn du anderes Volk spielst, ist es ein richtig cooles Spiel gegeneinander, wo man immer wieder neue Erfahrungen, neue Möglichkeiten hat in jeder Partie.
Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich war das erste Mal die Horst-Dynastien und habe auch nicht immer geschafft, meine Dekrete einzuhalten. Und naja, Streifenbecki hat mit den Katzen erwartungsgemäß natürlich gewonnen.
Genau. Ja, dann ging es schnell. Wir haben nochmal eine Runde My Goldmine gespielt oder ein, zwei Runden. Das war auch wieder sehr lustig, aber das haben wir eben schon mal erklärt, das lassen wir jetzt mal aus. Danach haben wir spontan noch kurz vor Ende entschieden, dass wir nochmal versuchen, eine Partie Witchstone zu spielen.
Genau, Witchstone hatten wir das letzte Mal gespielt auf der BerlinCon 2021. Das heißt, es war jetzt also schon fast ein Jahr her. Haben wir aber hingekriegt mit nochmal Erklärungen. Die Mitspieler kann das auch nicht. Und dann haben wir einfach nochmal bis kurz vor Mitternacht eine Runde Witchstone eingebaut.
Genau, ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, ungefähr 60 bis 90 Minuten, ab 12 Jahren. Die Designer sind Martino Giacera und Rainer Knizia, ist in Deutsch bei Hoch erschienen. Ja, in dem Spiel kann man einfach verschiedene Aktionen auslösen, indem man so ein Zweier-Domino-ähnliches Blättchen in seinen Kessel baut. Darauf sind dann halt immer 2 verschiedene Aktionen abgebildet und wenn man die halt legt und dabei Ketten erzeugt, von dieser Aktion quasi mehrere Symbole nebeneinander liegen, dann kann man die Aktion entsprechend oft ausführen. Das kann halt Fortschritt auf dem Zauberstab sein und dann kriegt man irgendwelche besondere Aktionen oder es kann ein Weg bauen sein auf dem Plan, der in der Mitte ausliegt, oder man kann auf den Plan dann die Hexen über die Wege bewegen und kann dann sich so ausbreiten, eher kontrollmäßig, oder man hat so eine Art Rondell, ein Pentagramm, genau, wo man drumherum laufen kann und dann Aktionsplättchen einsammeln kann. Oder man hat die Möglichkeit, auf seinem Kessel nochmal irgendwelche Kristalle zu bewegen Richtung Ausgang und dadurch nochmal extra Aktionen zu bekommen. Oder sich Auftragskarten bzw. nochmal Bonuskarten zu holen. Also ja, ein sehr verzweigtes Spiel mit vielen, vielen Möglichkeiten. Hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch jetzt wieder viel Spaß gemacht. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, für mich war es ja eines der Kandidaten für Kinderspiel des Jahres. Jetzt ist es nicht nominiert worden, aber auf der Empfehlungsliste stand es, wenn ich mich recht entsinne. Was bei dem Spiel, zu dem, was du sagst, noch für mich das Entscheidende ist, ist diese teilweise explodierende Anzahl von Kettenzügen, die man hinkriegt. Insbesondere du kriegst das ganz gut hin. Bei mir hat es manchmal noch ein bisschen gehakt, aber bei dir geht es immer noch. Dann habe ich hier noch 2, dann kann ich da noch 2 laufen, dann kann ich mir noch eine Karte nehmen, dann gehe ich da noch 3 Schritte, dann kann ich hier noch was hinlegen. Ja, das ist ein wirklich gelungenes Spiel, finde ich.
Ja. Vollkommene Zustimmung.
Gut, das war dann der Samstag?
Ja, das war der Samstag. Dann haben wir Punkt 0 Uhr sind wir rausgegangen. Da ist vielleicht zu erwähnen, dass beim Zusammenpacken und Rausgehen auf einmal ein riesen Getuschel überall war und dann wurde jemand gesucht und dann wurde jemand gefunden und dann gab es ein kleines Ständchen, denn am Sonntag hatte der liebe Johannes, aka Hunter, Geburtstag.
Ja, happy 29.
Alles Gute, genau.
Auch von uns alles Gute, nachträglich nochmal.
Genau, und dann war auch schon Sonntag, unser letzter Tag, wobei wir nicht den ganzen Sonntag geblieben sind, sondern nur den halben Sonntag ungefähr. Wir sind schon mittags wieder abgereist, aber trotzdem haben wir es noch geschafft, 3 Sachen zu spielen. Und das erste war Earthbound Rangers, auch wieder von Frosted Games. Earthbound Rangers wird ein Spiel sein, denn es ist noch nicht erschienen. Ein Spiel von dem Designer Andrew Fisher, Brooks Lugor-Leavitt und Andrew Navarro und Adam Settler und Brandy Settler. Er erscheint bei, wie gesagt, Frosted Games in Deutsch und neuen Verlag im Englischen ist Earthbound Games. Das ist wohl ein Herr, der mal vorher bei Fantasy Flight für Deckbilder bzw. so Living Card Games zuständig war. Und der hat jetzt seinen eigenen Verlag damit aufgemacht und das soll halt vor allem, also die ganze Produktion soll halt sehr naturbelassen sein, also sprich kein Plastik und keine unnötige Verpackung drumherum und also auch halt irgendwie, ihm ist halt wichtig, dass das alles sehr, sehr CO2-neutral quasi auch ein bisschen ist, ne? Ja, genau, und ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, 60 bis 240 Minuten ab 12 Jahren, man spielt so, ja, im Grunde so eine Geschichte eigentlich, ja, also es ist wieder auch so ein bisschen Living Card Game, aber es geht halt in so einer fiktiven Zukunft, wo wir dann nach einem fast Burnout der Erde dann irgendwie doch wurde die Kurve gekriegt und alles ist grün, aber hat sich halt auch alles ein bisschen verändert. Die Natur, die Tiere wurden ein bisschen von den Menschen der Vergangenheit manipuliert, damit es quasi irgendwie alles gerettet werden konnte. Und wir wissen aber jetzt auch gar nicht mehr so viel davon, sind jetzt im Nachfolgen, die einfach in dieser Welt ein paar hundert Jahre später leben. Und ja, das Ganze halt versuchen, so ein bisschen Storytelling-mäßig zu erkunden und die Welt kennenzulernen. Da kamen wir halt jetzt zu der Sache, wo ich eben nochmal drüber reden wollte, mit nicht ganz einfacher Einstieg. wir beide als Vielspieler, ich glaube, das Problem haben wir manchmal, wenn wir uns einen Spieler erklären lassen auf einer Messe oder hier auf einer Brettspielkon, dass die versuchen, das Spiel so zu erklären, dass auch Nichtspieler oder Familienspieler das Ganze anfangen zu verstehen und da reinkommen können. Für uns erzeugt es aber meistens dann eher so ein riesen Fragezeichen über den Kopf, weil halt nicht alles erklärt wird, sondern es wird dann immer nur so gesagt, wenn, ja, du kannst jetzt hier hingehen, kannst es machen. Und wir dann so, ja, und warum soll ich das machen? Was ist dann als nächstes der Schritt?
Und was für eine Alternative habe ich vielleicht?
Ja, Alternative und wie genau funktionieren diese Proben und was bedeuten diese Symbole hier? Also wir wollen halt am liebsten gleich alles wissen und alles erklärt bekommen, aber dann kriegst du halt so eine Erklärung, die einfach nur sagt, ja, du kannst jetzt da hingehen und kannst eine Probe ausführen. Ja, und dann sagst du, ja, und weiter, ja, mach erstmal die Probe. Und dann denkst du so, ja, hä? Und warum mache ich die Probe? Und wieso ist jetzt auf einmal das Ergebnis so und so und nicht so und so? Und ich habe ja nur diese Aktionsscheine, was mache ich am besten im nächsten Zug? Und wie funktioniert mein ganzer Ablauf? Und ja, dann ist es schwer reinzukommen, wenn man halt nicht alles erklärt bekommt, sondern halt nur so diese häppchenweise Erklärung. Ich sag mal, manche sagen ja immer von, es gibt ja auch Spiele, wo das gut gemacht ist, wo dann du quasi so ein, zwei Züge erklärt bekommst und dadurch in das Spiel gut reinkommst. Zum Beispiel bei Root war das ja auch so, gibt es ja auch so eine Art, hier sind deine ersten beiden Züge, mach die mal so, Einstiegsregel. Aber trotzdem erklärt man vorher das ganze Spiel. Man macht dann zwar diese Einstiegsregeln und tut diese Einstiegszüge machen, aber du erklärst vorher halt das ganze Spiel, damit die Leute wissen, wie es im Allgemeinen alles funktioniert. Und erst dann gehst du diese Beispiele durch und lässt sie diese Züge machen. Und das hätte ich halt viel lieber gehabt. Ich hätte lieber, wenn sie mir das Spiel erklärt hätten komplett, wie es funktioniert und dann sagten, jetzt mach mal folgende Züge, dann kommst du ein bisschen rein, dann weißt du auch, wie es weitergeht. Ja, auch schwierig war bei dem Spiel natürlich, es gab kein Story-Heft. Ja, wenn man dann eine Karte ausspielt hat, wo dann eine Story hätte vorgelesen werden musste, dann haben wir jedes Mal quasi fragen müssen, ja, was kommt denn jetzt da, was passiert denn jetzt da? Und das war halt auch nur so semi-gut. Ja, ich bin trotzdem noch positiv gestimmt. Ich hoffe, dass das von der Geschichte her mich sehr reizt. Ich habe ja schon vorbestellt. Mal gucken, wie es am Ende wird. Bin gespannt.
Ja, ich würde das alles jetzt im Prinzip gar nicht so überbewerten. Ich bin überhaupt nicht reingekommen in das ganze Spiel. Keine Ahnung, aber das liegt vielleicht auch einfach dann an dem Messetrubel. Die Erklärerinnen, dann ist mal kurz nochmal hier am Stand, da kommt nochmal jemand, ich stehe mal kurz auf, dann könnt ihr das ja mal kurz machen hier, ich bin gleich wieder da. Und ich sitze dann da, habe ein paar Karten auf der Hand mit ein paar Symbolen und dann wird einem gesagt, so, hast du das Symbol? Nee, habe ich nicht. Ja, da kannst du aber das und das machen. Aha, und woran sehe ich das? Also das ist, glaube ich, auch diesem ganzen, ja, der Umgebung geschuldet. In dem Moment, ja. Aber ich bin überhaupt nicht reingekommen. Das heißt für mich aber jetzt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Die hatten halt da ein paar Karten da, um das Spiel mal so anzutesten. Aber ja, es hat bei mir sehr viele Fragezeichen zurückgelassen, aber das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich würde es gerne nochmal ausprobieren, wenn es dann irgendwann fertig vor einem liegt und man in aller Ruhe die Regeln sich nochmal reinpfeifen kann. Weil ansonsten sitzt man da und hat die Karten auf der Hand mit verschiedenen Symbolen und hier kannst du das, ach nee, da steht aber dann noch ein Tier ist dir im Weg, das musst du jetzt hier tappen und dann kannst du hier, machst eine Probe, legst mal hier einen drauf, ziehst deine Karte plus eins, nee, hast du nicht geschafft. Naja gut, nächster. Was?
So machen wir das. Ich erkläre es dann auf jeden Fall noch, wenn es gekommen ist.
Ja.
Genau, als nächstes haben wir Pagan gespielt und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß viel zu erzählen von. Wer da mehr wissen möchte über das Spiel, der hört uns als ich einfach unsere Sonderfolge über Pagan an.
Genau.
Und dann weiß er alles, was er wissen muss.
Nochmal eine eigene Runde Pagan gespielt, diesmal mit anderen Rollen als letztes Mal. Aber auch diesmal hast du gewonnen, diesmal hast du als Hexe dein Ritual vollzogen.
Genau, wie angekündigt habe ich dir.
Wie angekündigt.
Zeigt, genau. Wie man das macht. Dann haben wir nochmal Welcome to the Moon gespielt, das hast ja auch schon alles erzählt, dass wir dann insgesamt vier Runden gespielt haben. Das haben wir dann auch quasi weitergezockt, das war auch wieder sehr lustig. Und dann war auch schon Zeit, so langsam sich vorzubereiten, ne? Also da mussten wir schon langsam anfangen, unsere sieben Sachen zu packen und wieder nach Frankfurt zu reisen. Aber lass uns auch jetzt nochmal ganz kurz über die BerlinCon allgemein reden, wie fandst du es denn?
Für mich ist die BerlinCon wirklich immer ein Highlight im Jahr. Ich möchte es nicht mit der Spiel in Essen vergleichen. Für mich ist die BerlinCon eine Veranstaltung, wo man einfach richtig schön viel spielen kann. Man hat sehr viel Platz, sehr viele Möglichkeiten, einen Tisch zu finden. Es gab auch diese Spieleausleihe, da haben wir uns ja auch zum Teil bedient. Die war sehr gut, hat sehr viel Auswahl. Es gibt die Möglichkeit, kleine Schilder draufzustellen, auf den Tisch mit Spieler gesucht. Finde ich sehr gut. Das ist einfach eine Veranstaltung, ein Festival, eine Convention, wo das Spielen im Vordergrund steht. Und das ist jetzt keine große Kaufmesse, meines Erachtens, wo man jetzt rumläuft und mit dicken Tüten und fünfmal am Tag zum Auto läuft und irgendwelche Spiele ablädt, sondern da spielt man einfach. Und das hat man jetzt bei uns ja auch gesehen, an der Hand dessen, was wir so aufgezählt haben. Wir haben sehr, 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 sehr viel gespielt. Ja. Und genau dafür ist die Con da. Man trifft auch hier und da sehr viele nette Menschen natürlich und kann auch bei Ausstellern mal hier und da was reinschnuppern und mal gucken. Alles super, alles interessant, aber der Kern, das Herzstück des Ganzen ist wirklich das Spielen. Und das ist wirklich richtig, richtig gut und macht richtig viel Laune. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächstes Jahr im Juli, wenn wir dann hoffentlich wieder nach Berlin fahren können.
Ich fand auch die Idee mit den Mitspielern gesucht, Schildern sehr cool. Also das hat, glaube ich, auch großen Anklang gefunden und auch überall um uns herum auch immer gut geklappt, glaube ich. Ich habe immer so mitbekommen, wie Leute sich dazugesetzt haben und überall gespielt haben. Das war ja auch bei uns super schnell, dass dann niemand dazu kam. Also das ist auf jeden Fall eines der Highlights gewesen. Was wir ja dieses Mal nicht so besucht haben, war den Flohmarkt. Du bist dann nur einmal durchgelaufen, als schon fast alles im Grunde rum war und die besten Sachen schon weg waren am Sonntag.
Am Sonntag, als ich dann quasi geguckt habe, was von mir noch da ist, da bin ich drüber gelaufen. Genau. Da war ja der Flohmarkt schon nur noch zu 10% gefüllt. Da war ja schon genau, die Schlacht geschlagen. Ja.
Auch am Samstag wieder die Schlange ewig lang und morgens, wenn man denkt so, oh, jetzt sind aber schon viele Leute hier da und warten und so. Und wir denken nur so, oh, hoffentlich kriegen wir trotzdem Platz bei dem Spiel, was wir gerne spielen wollten, bei denen im Verlag. Aber alle rennen an den Verlagen vorbei Richtung Flohmarkt.
Und jetzt
war's
ganz, Flohmarkt.
Ja, können uns ganz gemütlich hinsetzen und können dann ganz gemütlich uns das Spiel aussuchen, was wir uns erklären lassen wollten.
Ja, und so konnten wir Libertalia spielen und Endless Winter, ja.
Genau, das war gut. Das war für uns cool, ja. Genau, ja, aber generell muss man sagen, also jetzt haben wir Libertalia, Endless Winter gespielt und Earthbound Rangers und so, ne? Aber es gab halt jetzt wenig Spiele, die mich persönlich auf der BerlinCon von den Verlagen interessiert haben. Ne? Also da war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagte, oh, ich würde gerne das und das spielen. Lag natürlich auch daran, dass wir ein paar schon kannten von den relativen Neuheiten und dass ein paar halt eher im Familienspielbereich eher sind und nicht so uns angesprochen haben. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt eher so, dass man wirklich da hingeht, um zu spielen und zwar eher so Spielausleihe oder eigene Spiele oder solche Spiele quasi auf den Tisch bringt und jetzt nicht so darauf aus ist, möglichst bei jedem Verlag irgendwas zu spielen, sondern halt wirklich einfach da an den freien Spieletischen sich zu setzen und da was zu spielen. Das war immer ganz cool. Ja, und vor allem halt wieder die Game Nights, also dass man, wo dann auch die Verlage ja alles dicht ist, der ganze Stände und sowas, und man einfach nur sich stundenlang noch hinsetzt und das spielt. Das ist halt auch super. Und was auch noch im Vergleich zu Essen ich super finde, ist natürlich, dass du das Hotel immer direkt vor der Tür
direkt
haben
kannst. Direkt vor der Tür, ne? Hast, ja. Wenn du zeitig reservierst.
Genau, fällst aus dem Bett raus, gehst drüber und bist da und los geht's. Ne? Also wenn das bei Essen so möglich wäre, das wäre natürlich ein Knaller. Ne? Also wenn man dann einfach aus dem Zimmer rausgeht und dann steht man vor der Essenhalle und könnte dann da rein, das wäre wirklich super duper.
Also wie gesagt, die BerlinCon ist immer, es war jetzt glaube ich meine vierte seit 2018. Es war jedes Mal ein großer Spaß und natürlich dieses Jahr. Ich weiß nicht, es gab vielleicht auch nicht so viele Neuheiten aufgrund der aktuellen Situation einfach. Ist vieles noch nicht da. Ich glaube, die Verlage hätten sich vielleicht hier und da auch noch ein bisschen was gewünscht, was sie noch mehr hätten zeigen können. Darüber hinaus natürlich, du und ich, wir haben natürlich schon eine sehr breite und tiefgehende Sammlung. Und auch ich habe natürlich jetzt in den letzten Monaten immer mal hier was gekauft, da was gekauft, dort was gekauft. Das heißt, einiges, was dann da so als Neuheit präsentiert wird, habe ich möglicherweise schon seit 2 Monaten zu Hause, eventuell noch nicht gespielt. Und jetzt Welcome to the Moon hatte ich ja auch mitgenommen. Das ist ja auch erst kürzlich erschienen zum Beispiel. Es macht wirklich Riesenspaß, die BerlinCon. Also freue mich auf nächstes Jahr mit dir. Und mit allen anderen.
Genau. Das würde ich sagen, haben wir lange genug gequatscht für heute. Das so viel zu unserem Eindruck von der BerlinCon. Und dann wünsche mir wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Ja, spielt was Schönes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Auf der Facebook-Seite findet ihr auch den Link zu unserem Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auf Instagram unter @brettspielmonster.